Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Es fängt an, unangenehm zu jucken, dann rötet sich die Haut zwischen den Zehen und wird schuppig. Fußpilz gehört zu den häufigsten Pilzinfektionen der Haut. Fast ein Viertel der Bevölkerung läuft damit herum. Hautpilz kann aber auch an vielen anderen Stellen des Körpers auftreten und ganz unterschiedliche Symptome hervorrufen. In Deutschland sind meist Pilze der Gattung Trichophyton die Ursache, die zum Beispiel auch von Haustieren übertragen werden können. Den genauen Erreger jedes Mal zu identifizieren, ist nicht immer einfach, aber wichtig für eine erfolgreiche Behandlung. Die ist oft langwierig. Und Resistenzen bestimmter Pilze gegen Medikamente erschweren die Therapie manchmal zusätzlich. Pilzerkrankung der Haut, darum geht es in dieser Ausgabe der Sprechstunde. Mein Name ist Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Über unser Schwerpunktthema spreche ich mit Dr. Pietro Nennoff. Er ist niedergelassener Facharzt für Labormedizin, Hautarzt und außerplanmäßiger Professor für Dermatologie an der Universität Leipzig. Hallo Herr Nennoff, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, guten Tag, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier in Köln sein kann.
Herr Nennoff, um erstmal ein bisschen plastischer zu machen, worum es heute eigentlich geht. Was sind Hautpilze für Organismen?
Ja, Hautpilze sind Mikroorganismen auf jeden Fall. Man könnte auch sagen, ganz einfach Fadenpilze. Da denkt man vielleicht sofort an Schimmelpilze, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Schimmelpilze und die Hautpilze, die Dermatophyten, bilden einfach Myzel aus, also ein Geflecht, sowohl auf dem Pilznährboden, aber eben auch auf der Haut. Und diese Fadenpilze, die Dermatophyten, die lieben unsere Haut. Das heißt, sie haben sich im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende vielleicht auch angepasst an die Haut, an das Horn. Das Keratin, das brauchen Sie als Nährsubstrat. Und was Sie noch extra brauchen, das ist Feuchtigkeit und Wärme. Es darf nicht zu warm sein für uns, für die Hautpilze, die uns besiedeln und vor allen Dingen infizieren. Sie brauchen eine Temperatur von 25 bis 30 Grad. Das ist genau unsere Körperoberflächentemperatur. Da fühlen Sie sich wohl, da wachsen Sie. Und da können Sie eben auch zu Infektionen mit Symptomen, die sehr belastend und sehr langwierig chronisch sind, oftmals entzündlich führen.
Auf die Symptome schauen wir gleich noch genauer. Wie viele unterschiedliche Hautpilzarten sind denn inzwischen bekannt und wissenschaftlich beschrieben?
Das ist auch ein ganz spannendes Gebiet, weil es gibt immer mehr natürlich, immer neue Spezies, Arten von Hautpilzen, sogar neue Gattungen, die in den letzten Jahren beschrieben worden sind. Ganz aktuell, das ist wirklich der neueste Stand, kann man sagen, 64 verschiedene Hautpilzarten sind bekannt, also Dermatophyten-Spezies, würde ich sagen. Die meisten kennen wir schon länger. Es gibt einige, die wirklich erst in den letzten 10 Jahren beschrieben worden sind und auch relevant für uns Menschen geworden sind. Da spielt natürlich auch sowas rein wie Veränderung der Lebensbedingungen, Kontakte zu Tieren und natürlich auch Migration und Globalisierung ist auch ein wichtiges Gebiet für Hautpilzinfektionen.
Schauen wir erstmal drauf, wie viele von diesen Hautpilzarten sind tatsächlich klinisch relevant?
Klinisch relevant würde ich sagen, von diesen 64, die ich erwähnt hatte, unter 10. Also in der täglichen Praxis, in der Hautarztpraxis oder in der Klinik kommen unter 10 verschiedene Erreger vor und von denen vielleicht wieder 3, 4, 5, die wirklich richtig häufig sind. Aber die sind dann auch tatsächlich in Größenordnungen vorhanden und befallen die Haut, die Nägel und die Haare. Ja, das sind natürlich die Zielstrukturen für Infektionen durch Dermatophyten, Hautpilze. Also nicht nur die freie Haut, will ich damit sagen, sondern eben auch die Nägel vor allen Dingen. Also das ist dann der profane Nagelpilz, die Onychomykose und natürlich auch die Haare.
Und dazu kommen noch Schimmelpilze, haben Sie schon erwähnt, und Hefen, die auch Hautprobleme
haben. Genau, man kann auch eine Einteilung verwenden, die sagt, wir haben einerseits die klassischen Hautpilze, also die Dermatophyten, und dann haben wir noch eine zweite und eine dritte Gruppe. Die zweite Gruppe sind die Hefepilze. Die Hefepilze, Candida kennt vielleicht fast jeder, der Sorpilz auf der Zunge, der ist vorhanden bei uns auf der Schleimhaut und der kann aber auch neben der Schleimhaut die Haut befallen und das ist auch ein relevantes Problem, vor allen Dingen bei Menschen, die eine gewisse Abwehrschwäche haben. Schimmelpilze als dritte Gruppe sind zahlenmäßig nicht so problematisch in Deutschland, vielleicht eher in den tropischen, wärmeren Ländern, da können sie aber wirklich schwere, langwierige, tiefe Infektionen der Haut, zum Teil auch lebensbedrohliche Infektionen verursachen. In Deutschland haben wir Schimmelpilze eigentlich vor allen Dingen bei Nagelpilzinfektionen, aber auch da eher selten im Vergleich zu den Hautpilzen.
Wir konzentrieren uns heute ja auch auf die Hautpilze. Gibt es Zahlen dazu, wie viele Menschen davon tatsächlich betroffen sind im Laufe ihres Lebens?
Ja, es gibt wenige Studien, die ganz aktuell uns sagen würden, wie viele Menschen konkret befallen sind in Deutschland. Es gibt aber eine Schätzung, die ist in meinen Augen sehr seriös, von einem Kollegen aus Berlin publiziert. Und der sagt, es sind 6,7 Millionen Menschen, die im Jahr in Deutschland von einer Hautpilzinfektion, wobei da sind auch die Hefepilzinfektionen dabei, betroffen sind. Das sind schon wirklich relevante Zahlen. Und wenn ich das nochmal runterbreche auf zum Beispiel Nagelpilz als ganz, ganz wichtiger Teilort der Haut- und Nagelpilzinfektion, dann können wir tatsächlich sagen, dass 6,5% der deutschen Bevölkerung, der Bevölkerung in Deutschland, eine Nagelpilzinfektion entwickelt hat und damit rumläuft, einfach so zu sagen. Und das sind, wenn man das umrechnet, bei 83, 84 Millionen Menschen, über 5 Millionen Menschen allein mit Nagelpilz. Ich denke, da sind die 6,7 Millionen wahrscheinlich sogar noch niedrig angesetzt insgesamt.
Sie haben eben das Thema Symptome schon mal kurz angesprochen, dass es da ein großes Spektrum gibt. Vielleicht können Sie das einmal kurz schildern. Also Fußpilz von Rötung, Schuppung, aber auch bis zur eitrigen Entzündung, haben Sie jetzt schon gesagt.
Ja, Fußpilz ist das, was ja jeder irgendwo im Hinterkopf hat, wenn er an die Hautpilze denkt. Vielleicht hat das ja auch schon mal gemacht. Wir hatten vorhin gesagt, Sie hatten gesagt, ein Viertel der Menschen, denke ich auch, also 25-30% pro Jahr, nicht pro Jahr, Entschuldigung, insgesamt im Leben, muss man damit rechnen, dass man auch mal einen Fußpilz bekommt. Und da sind vor allem die Zehenzwischenräume, die primär befallen sind. Da hat man eine Rötung, eine Schuppung, eine Verhornung der Haut. Es können auch Risse sich bilden, Ragaden, da tut es dann auch weh. Es kann etwas jucken natürlich auch. Und dann geht es weiter auf die Fußsohle. Es geht weiter manchmal auf den Fußrücken auch. Und das Problem ist natürlich dann, dass von dieser Hautpilzinfektion im Fußbereich dann natürlich auch die Zehennägel befallen werden. Seitlich am freien Rand, manchmal auch direkt am Nagelfalz beginnen. Das ist dann noch problematischer. Und dann entsteht im Laufe der Monate und Jahre eine Nagelpilzinfektion mit einer starken Verhornung, Verfärbung der Nagelplatte. Die ist gelb, die ist braun, die ist grau, die ist schwarz und dunkelbraun, je nachdem, manchmal sogar grün. Und das ist natürlich dann auch absolut problematisch. Ästhetisch, einerseits ästhetisch natürlich, aber auch in Bezug auf viele Komplikationen, die dadurch entstehen können. Da kommen wir wahrscheinlich noch drauf zu sprechen, würde ich sagen. Mhm. Und neben den Fuß, ich darf gleich noch mal sagen, zu der freien Haut. Ja. Das ist zunehmend problematisch in Deutschland in der Weise, dass wir immer mehr Menschen haben, die am Körperstamm, an den Leisten, im Genitalbereich jetzt neuerdings sogar auch Hautpilzinfektionen entwickeln. Das sind entweder von Tieren auf den Menschen übertragene oder von Mensch zu Mensch übertragene Hautpilzinfektionen, die ganz großflächig auch auftreten können. Und drittens Kopfbereich, Gesicht. Das ist natürlich dann offensichtlich die Hautpilzinfektion, die mit Rötung, Schuppung einhergeht, mit einer Entzündung, manchmal auch mit Pusteln, also Eiterbildung an der Haut. Und das kann auch den Bartbereich bei Erwachsenen betreffen und die behaarte Kopfhaut. Und da sind es vor allen Dingen die Kinder.
Jetzt haben Sie ein paar Beispiele genannt, Übertragungswege bzw. Äußerungsformen am Körper. Wenn wir da mal ein bisschen ins Detail gehen. Ich würde noch mal kurz beim Fußpilz bleiben, weil es eben die häufigste Form ist. Gibt es Risikofaktoren, die besonders anfällig für Fußpilz machen, beziehungsweise sind häufig die Ursachen für Fußpilz?
Ja, wir sind eigentlich alle Risikopatienten in Anführungsstrichen in Bezug auf Fuß- und Nagelpilz. Warum? Weil wir alle Schuhe tragen. Und Schuhe heißt, wir haben also ein feuchtes, leider Schwitzen an den Füßen, Milieu. Wir haben eine entsprechende Wärme, die ich vorhin erwähnt hatte. Also eine ideale Temperatur für genau diese wenigen Hautpilze, die sich adaptiert haben, angepasst haben an dieses Milieu. Also das ist quasi ein Risikofaktor, den wir selbst schaffen, lässt sich nicht ändern. Ja, natürlich gibt es noch andere Risikofaktoren. Hier denke ich einerseits an Sportler, Fußballer, Marathonläufer, aber auch im Prinzip jede Art von Sport. Da haben sie ein höheres Risiko. Gibt es auch ganz spannende Studien, die zeigen, dass gerade Fußballer in einem hohen Maße Fuß- und Nagelpilz auch haben können. Das ist die zweite Gruppe. Und dann gibt es natürlich dann auch noch Menschen mit Diabetes. Und das heißt, Diabetes bedeutet in gewisser Weise auch eine Immunschwäche. Und es bedeutet, man ist empfänglicher für bakterielle Infektionen, aber eben vor allen Dingen auch für Hautpilzinfektionen. Und da vor allen Dingen an den Füßen. Und das sollte man unbedingt im Hinterblick, im Hinterkopf haben, wenn man betroffen ist von Diabetes. Natürlich auch, wenn man Behandler ist, also Ärzte, Internisten, Allgemeinmediziner und natürlich die Dermatologen. und Dermatologinnen.
Sie haben eben auch das Beispiel gebracht, dass Hautpilze von Haustieren übertragen werden können. Der Fachbegriff wäre Zoophile Dermatophyten. Was steckt dahinter?
Das ist ein heißes Thema, würde ich jetzt mal formulieren, in Deutschland. Warum? Weil wir natürlich alle Haustiere lieben. Das geht los bei der Katze, die für mich ein ganz wichtiger Überträger ist von Hautpilzen auf den Menschen. Und das endet vielleicht bei Meerschweinchen, noch nicht. Es gibt natürlich auch viele andere Tiere, die potenziell im Fell Hautpilze, also Dermatophyten, tragen. Und das sind genau diese sogenannten zoophilen Hautpilze. Und die sind eben auch relevant für uns Menschen, wenn wir Kontakt haben zu den Tieren und wir können uns infizieren. Wir heißt einerseits natürlich unsere Kinder, kleine, große Kinder, aber erstaunlicherweise eben auch relativ viele Erwachsene. Hier will ich vielleicht eins noch erklären und sagen. Wir haben im Lockdown, der noch nicht so lange zurückliegt, in der Corona-Pandemie, ein Jahr quasi im Homeschooling zu Hause gesessen. Und wir waren traurig und deprimiert. Und in der Zeit sind 1 Million mehr Haustiere gekauft worden in Deutschland. Zu den Haustieren, die wir eh schon zu Hause haben. Und es kam tatsächlich in dieser Zeit nicht nur zu Corona, sondern eben auch zu vermehrten Hautpilzinfektionen bei Kindern und interessanterweise eben auch bei vielen Erwachsenen, die einfach ein Kuschelbedürfnis hatten. Und da sind bestimmte Pilze übertragen worden. Wir können gerne darüber reden, welche das sind.
Werden wir im Laufe der Sendung sicherlich auch machen. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz auf einen zweiten Punkt eingehen, den Sie eben angerissen haben. In den vergangenen Wochen hat ein Hautpilz ja tatsächlich für Schlagzeilen gesorgt, der offenbar bei Friseurbesuchen bzw. in Barbershops übertragen wird. Was ist das für ein Pilz?
Ja, das ist wirklich nur ein Dermatophyt, ein Hautpilz. Ist immer derselbe, nämlich Trichophyton tonsurans. Ich nenne den jetzt einfach mal hier, weil ich das so wichtig finde, den wir schon lange kennen. Dieser Pilz ist schon seit Jahrzehnten im Ringermilieu, also bei Sportlern, Kampfsportlern bekannt und verursacht dort an der freien Haut Hautpilzinfektionen, die trockenschuppend sind, sich langsam ausbreiten, aber eben auch auf der behaarten Kopfhaut und manchmal eben auch eitrig, tiefgehend, absidierend sind. Und das ist ganz schwer in den Griff zu bekommen. Man kriegt die Ringermatten, deshalb sagt man auch Mattenpilz oder Ringerpilz, nicht frei. Und seit, ich würde sagen, 2020 ist genau dieser Pilz auch auf einem anderen Weg unterwegs zu uns Menschen. Nämlich, und das muss man jetzt wirklich zur Kenntnis nehmen, wir haben uns da lange zurückgehalten, ob man das so sagen darf und kann, aber es ist wirklich so. Nach einem Besuch im Barbershop kann es passieren, muss nicht, es kann passieren, dass man im Gesichtsbereich, im Bartbereich, es sind also junge Männer, Jungs und Erwachsene natürlich dann auch, die betroffen sind und auf der behaarten Kopfhaut eine wirklich manchmal sehr hartnäckige und sehr tiefgehende, entzündliche, auch eitrige Infektion genau durch diesen Erreger, nämlich Trichophyton tonsurans, erwerben kann. Mhm. Das ist eine Entwicklung, die wir seit 2020 sehen. Das ging ganz langsam los und hat aber jetzt unglaublich an Fahrt aufgenommen. Also wir können das ganz gut aus unserem Labor in Leipzig-Mölbes sagen, weil wir aus ganz Deutschland Einsendungen erhalten in Bezug auf solche Untersuchungen auf Hautpilze. Und da sehen wir, es gab im letzten und im vorletzten Jahr und jetzt gerade eine wirklich signifikanten, einen wesentlichen Anstieg dieser speziellen Infektion.
Wenn der Verdacht auf eine Hautpilzerkrankung besteht, dann ist ein Besuch beim Arzt angezeigt. Und dann geht es im nächsten Schritt ja darum, den genauen Erreger zu identifizieren, um eben zielgenau behandeln zu können. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Meine Kollegin Anneke Meyer hat sich am Uniklinikum in Gießen angeschaut, wie die Labordiagnostik bei Verdacht auf Hautpilzerkrankungen tatsächlich aussieht.
Universitätshautklinik Gießen. Das Wartezimmer ist gut gefüllt. Darunter sind auch immer wieder Patientinnen und Patienten, die gar nicht wissen, dass die Beschwerden, unter denen sie leiden, von einem Pilz verursacht werden, erklärt der Direktor der Klinik, Thilo Jakob.
Die kommen zu uns und haben ein generalisiertes Hautproblem, wo es juckt, wo es rot ist. Und die sind schon lange anbehandelt und das wird nicht besser.
Egal, ob ein Anfangsverdacht besteht oder nicht, für eine eingehende Diagnose werden in jedem Fall Proben der juckenden Hautpartien gesammelt.
Das ist keine tiefe Hautprobe, sondern es ist tatsächlich nur oberflächliche Hautschuppen. Die Pilze lieben das Keratin und lieben die Hornschicht der Haut. Das heißt, da kann man ganz oberflächlich Material abnehmen und das wird dann ins Labor geschickt.
Beziehungsweise getragen. Das Labor liegt nur 2 Stockwerke weiter unten im Souterrain der Hautklinik. Um Pilze in einer Haut- oder Nagelprobe zweifelsfrei nachzuweisen und den Erreger zu bestimmen, werden 3 verschiedene Untersuchungsmethoden miteinander kombiniert. Dafür hat die medizinisch-technische Assistentin schon alles auf dem Labortisch hergerichtet.
Also, wir haben hier 2 verschiedene Agarplatten.
Sollte das Probenmaterial Pilze enthalten, werden diese mit der Zeit auf den Agarplatten zu wachsen beginnen. Die Platten enthalten alle Nährstoffe, die Pilze dafür brauchen. In der einen, dem sogenannten Selektivagar, sind zusätzlich ausgewählte Chemikalien, die das Wachstum von Hefen und Schimmelpilzen hemmen.
Der ist dafür da, um den langsam wachsenden Dermatophyten eine Chance zu geben und nicht überlagert zu werden von Schimmelpilzen, die schneller wachsen. Und da ist also Cyclohexymid und Chloranphenicol drin.
Neben den 2 agargefüllten Petrischalen liegt noch ein Objektträger.
Und dann werden von dem Töpfchen, dem Originalmaterial, ein bisschen auf den Objektträger gegeben und dann ein bisschen auf beide Platten. Und dann muss ich allerdings hier noch ein bisschen was drin lassen, weil hier noch die PCR angekreuzt ist und da darf ich dann nicht das ganze Material verschwenden.
Die PCR, die Polymerase Chain Reaction, liefert eine Art genetischen Fingerabdruck. Damit können mögliche Erreger sehr genau bestimmt werden. Die Analyse dauert aber einige Zeit. Die schnellste Methode, um einen Verdacht auf Pilzerkrankung zu bestätigen, ist das Mikroskop. Dafür nimmt die Labortechnikerin sich den Objektträger vor.
So, und dann haben wir hier 20%iges KOH. Das ist eine Lösung, die die Zellen weich macht.
Das aufgeweichte Material lässt sich so flach drücken, dass sich eine einzelne Zellschicht ergibt. Die kann man unter dem Mikroskop sehr gut untersuchen.
Jetzt muss ich mal gucken. Ach ja, natürlich, super. Gucken Sie mal hier.
Es lassen sich Zellen erkennen, die wie Perlen auf einer Schnur aussehen. Solche Hyphen dienen den Pilzen zur Nährstoff- und Wasseraufnahme. Ein klarer Hinweis auf eine Dermatomykose.
Da weiß man aber immer noch nicht, was für ein Pilz das ist.
Um das zu erfahren, muss man das Ergebnis der PCR-Analyse abwarten. Die Kulturplatten liefern oft zusätzliche Hinweise darauf, um welche Pilzart es sich handelt und stützen das PCR-Ergebnis. Je nach Pilzart sieht der Plattenbewuchs ganz unterschiedlich aus. Manche wie ein roter Samtteppich, ein weißer Wattebelag oder gelbe Federn. Eigentlich ganz schön.
Eine Reportage von Annike Meyer, eigentlich ganz schön anzuschauen vielleicht, aber die Symptome, die es verursachen kann, sind belastend.
Genau, das ist das, Mykologe, der ich ja quasi auch bin, bin ich schon auch sehr interessiert an der Wachstumsform der schönen Pilze, aber für die Patienten ist es einfach eine Last, ganz einfach.
Wie oft wird denn so eine ausführliche Labordiagnostik wie die jetzt in der Reportage beschrieben wurde, tatsächlich durchgeführt im Alltag?
Ja, wir brauchen unbedingt eine Pilzdiagnostik, eine mykologische Diagnostik. Warum? Weil wir erstens wissen müssen, hat der Patient tatsächlich eine Mykose, eine Pilzinfektion, eine Nagelpilzinfektion, was auch immer, oder hat er eine andere Dermatose, also Hauterkrankung, Nagelerkrankung? Und das ist die entscheidende Frage. Und wir haben die Möglichkeiten in den Arztpraxen, in den Hautarztpraxen, in den Kliniken und in den Laboren, dass wir wirklich eine umfassende Diagnostik durchführen können. Inwieweit dann auch die PCR dabei ist, das muss man sehen. Das ist dann schon die modernste Diagnostik, die ich unbedingt verfechte, auf jeden Fall. Und wir wollen einfach wissen, hat der Patient eine entsprechende Infektion? Welcher Erreger ist das? Wir haben schon angerissen, das kann entscheidend sein, auch um zu wissen, wo kommt der Pilz her? Und dann geht's um die Therapie.
Genau, Stichwort Therapie. Wie sieht denn die Standardbehandlung normalerweise aus? Schauen wir erstmal auf die äußerliche Behandlung.
Ja, es geht immer erstmal äußerlich los. Das heißt, ich nehme eine Salbe, eine Creme, eine Lösung bei Fußpilz, aber auch bei Mykosen der freien Haut und trage die eine Zeit lang auf, wenn ich den Erreger nachgewiesen habe. Und wenn es aber sehr ausgeprägt ist, großflächig, wenn es eitrig ist, tief geht die Infektion auf der behaarten Kopfhaut, vor allen Dingen bei Kindern und beim Nagelpilz natürlich auch, dann muss ich systemisch behandeln, das heißt mit Tabletten, Wirkstoffen, die sehr stark wirken, sehr stark aktiv sind gegen die genannten Pilze, Dermatophyten, und dann muss über einen längerer Zeitraum heißt Wochen, Monate, manchmal sogar bei Nagelpilz ein Jahr und noch länger behandelt werden, aber immer kombiniert, das heißt äußerlich und innerlich zusammen. Und dann hat man eine sehr gute Chance, die Pilzinfektion zu heilen. Wir sagen eigentlich, jede Pilzinfektion, wenn es denn eine ist und wenn sie nachgewiesen ist, ist heilbar.
Sie haben jetzt gesagt, die Therapie, die ist oft sehr langwierig. Also da spricht man dann normalerweise von Monaten. Wann und wie kann und sollte denn der Erfolg so einer Therapie kontrolliert werden?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Natürlich einerseits klinisch, also an dem, was ich sehe als Patient und als Behandlerin, Behandler, wenn also die Mykose abgeheilt ist aus meiner Sicht. Und dann würde ich aber noch 2, 3, 4 Wochen weiter äußerlich auf jeden Fall behandeln. Neuerdings ist es so, dass wir sogar noch Kontrollen durchführen bei Nagelpilz mit PCR und so lange behandeln, bis die PCR auf diesen Nagelpilzerreger, diesen Dermatophyten, negativ ist.
Wie groß ist das Problem von Resistenzen bei Hautpilzen gegen bestimmte Medikamente?
Wir waren in einer sehr guten Situation bis vor wenigen Jahren. Es gab keine Resistenzen. Das hat sich gravierend geändert. Wir haben neue Pilze, die durch Globalisierung jetzt auch in Deutschland, natürlich in Europa vorhanden sind. Und da spielt die Resistenz eine immense Rolle. Und vor allen Dingen gegen unser Hauptmittel Terbinafin, was wir sehr gerne innerlich einsetzen bei den genannten Mykosen. Aber heute eben auch Resistenzen bei Fußpilz, bei Nagelpilz. Das ist ein ganz neues Problem.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Ein Hörer schreibt, woran erkenne ich, ob die Füße tatsächlich von Fußpilz befallen sind und nicht nur eine Folge von trockener, vielleicht auch zu wenig gepflegter Haut vorliegt, ohne dass der Pilz vorhanden ist? Herr Nennoff.
Ja, klar, das ist eine ganz wichtige Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann, weil natürlich kann das auch ein Ekzem sein, das kann eine Schuppenflechte sein, das kann einfach trockene Haut auch zum Beispiel bei Diabetes, Menschen mit Diabetes sein. Und tatsächlich ist es so, wenn man behandelt mit Antipilzmitteln, Creme, Salben, es wird nicht besser, dann wäre es spätestens der Zeitpunkt, zum Hautarzt, zur Hautärztin zu gehen, wenn man einen Termin bekommt und eine mykologische Pilzdiagnostik durchzuführen, um den Erreger nachzuweisen. Also rein von dem äußeren Erscheinungsbild-Symptom ist es schwer zu erkennen. Man kann völlig daneben liegen. Andererseits, die Häufigkeit von Fußpilz, haben wir ja gehört, ist sehr hoch. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach da, dass es auch wirklich Fußpilz ist.
Mhm. Der Hörer fragt auch, kann ein Hautpilz sich so auf den Rest des Körpers auswirken, dass kleine, rote, schuppige, aber nicht juckende Flecken auch im Gesicht aufkommen?
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sprechen von einer sogenannten Autoinokulation, also Eigenansteckung. Vom Fußpilz und Nagelpilz ausgehend kann sich der Pilz weiter verbreiten oder wird verbreitet durch unsere Hände, durch Handtücher vielleicht auch, sollte eigentlich nicht passieren, auf den Körperstamm, in die Leisten und manchmal ins Gesicht und tatsächlich auch auf die behaarte Kopfhaut. Das heißt, am Ende haben wir Fußpilz auf der Kopfhaut oder im Gesicht. Das kommt zunehmend vor bei älteren Menschen, bei Menschen mit trockener Haut und sollte natürlich dann auch behandelt und erkannt und behandelt werden. Das kann Ausmaße annehmen, dass man am ganzen Körper befallen ist durch eine wirklich ausgeprägte Dermatomykose, also Hautpilzinfektion, die schwer zu behandeln ist.
Eine andere Hörerin schreibt, demnächst stehe das Kinderschwimmen an und daran angeschlossen die Frage, wie kann man seine Kinder schützen, weil Schwimmbäder ja bekanntlich als Übertragungsorte gelten, zum Beispiel für Fußpilz.
Genau, zum Beispiel Fußpilz und natürlich auch für Warzen, die vulgären einfachen Warzen. Und das A und O ist das Nicht-Barfuß-Laufen, leicht gesagt und schwer getan. Also wir müssen die Kinder dazu anhalten, einfach Schlappen, Flipflops zu tragen und dann hinterher abzutrocknen. Der Pilz kann nur dann, wenn er dann auf die Haut in den Zehenzwischenraum gelangt ist, also Pilzschuppen quasi und Sporen können nur dann zur Infektion führen, wenn die Haut aufgeweicht ist. Das heißt also nach dem Baden, Schwimmen, trockene Haut, etwas warten, abtrocknen, ist ganz, ganz wichtig zur Verhinderung der Infektion, die eventuell auftreten könnte. Generell die Hautbarriere, der Hautschutz ist wichtig, also immer schön eincremen, dann umso geringer ist die Gefahr, dass sich ein Hautpilz dann auch festsetzen kann und die Symptome erkennen. Und wenn was auftritt an Symptomen nach dem Schwimmbadbesuch, dann zum Arzt gehen.
Mhm. Um das Thema Schwimmbad, um da beim Thema zu bleiben, geht es auch bei Frau Lehnert, die aus Dresden angerufen hat. Hallo Frau Lehnert.
Ja.
Hallo.
Guten Tag, hallo. Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass ich in der Sendung bin.
Mhm.
Ja, und ich versuche mich auch so kurz wie möglich zu halten. Ja, von Fußpilz, das ist ja bekannt, dass man sich den im Schwimmbad einfangen kann. Aber da ich den ganzen Sommer ringe ich mit mir und wollte immer mal ins Schwimmbad gehen. Das habe ich dann noch nicht gemacht. Und jetzt geht ja der Sommer so langsam vorbei. Also wenn ich nicht jetzt noch ins Schwimmbad gehe, dann ist es mit dieser Saison dann wahrscheinlich vorbei. Da wird wieder nichts draus. Nein, also kurz gesagt, ich habe mich immer gefragt, was kann ich, weil ich auch Neurodermitikerin bin, also von Kindheit an. Gerade als Kind hatte ich es besonders schlimm. Heute Gott sei Dank nicht mehr so als erwachsene Frau. Aber trotzdem ist die Krankheit ja nicht ganz verschwunden. Mhm. Und manchmal, wenn ich nervös bin, da kratze ich mir doch aus Nervosität meistens einige kleine Stellen auf. Ich weiß, dass man mit offenen Wunden sowieso nicht baden gehen soll. Man soll die erstmal abheilen lassen. Aber trotzdem ist ja dann meine Haut als Neurodermitikerin besonders empfindlich und vielleicht auch durchlässig für andere Bakterien, die man sich im Schwimmbad einfangen kann. Deswegen meine Frage, also was kann einem da noch so passieren, außer Fußpilz natürlich, das ist klar. Aber welche Bakterien kann man sich noch dort auf der Haut dann einfangen, wenn man schon vorbelastet ist?
Frau Lehnert, vielen Dank für die Frage. Herr Nennoff, Sie haben schon angesetzt.
Frau Lehnert, danke für die Frage. Und Sie haben eine trockene Haut, das ist einfach so bei Neurodermitis. Und das heißt, Sie haben eine etwas höhere Empfindlichkeit für Pilze, Pilzinfektionen, wobei die auch nicht so extrem höher ist. Aber Sie müssen natürlich eins bedenken, wenn Sie ins Wasser gehen, Sie können ins Wasser gehen, weil das Wasser ist geklort, zumindest in den Becken, wenn Sie da darauf abspielen. Und das heißt, da ist eigentlich die Gefahr für Hautpilzinfektionen und für bakterielle Infektionen sehr, sehr gering. Die besteht wirklich nur auf den Fliesen. Und da sind es, wie gesagt, die Hautpilze, die Viren, die Warzen verursachen und vielleicht manchmal die sogenannten gramnegativen Bakterien. Die können wirklich auch mal an der Fußsohle oder an der Haut zur Schwimmbaddermatitis führen, die man dann an eitrigen Pusteln erkennt und auch ganz gut behandeln kann. Die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr gering. Ich würde empfehlen, trotzdem baden zu gehen. Es gibt sogar gerade im geklorten Wasser den Vorteil, dass jemand, der eine Neurodermitis hat, nämlich auch bestimmte Bakterien eh schon auf der Haut trägt, dass es dann sogar auch besser werden kann. Und hinterher nachfetten. Also wenn Sie dann nach dem Baden abgetrocknet sind und dann zu Hause meinetwegen, unbedingt nachfetten die Haut und dann kann eigentlich nichts passieren.
Frau Lehnert, nochmal vielen Dank für den Anruf nach Dresden. Herr Nennoff, da ging es jetzt im weiteren Sinne um das Thema Prävention. Können Sie nochmal zusammenfassen, was wären die wichtigsten Präventionsmaßnahmen ganz allgemein gegen Hautpilzerkrankungen?
Ja, im Prinzip der Kontakt, den wir ja wiederholt gesagt hatten, zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. Und Prävention heißt natürlich dann auch Hautpilzinfektionen meinetwegen von den Tieren durch Kontakte dann auch zu minimieren und vor allen Dingen eigentlich die ersten Symptome zu erkennen und nicht zu spät zum Arzt zu gehen oder sich selbst zu behandeln, über die Apotheke, wie auch immer. Das ist für mich das Entscheidende, dass man, wir sehen leider immer mehr Patienten, gerade junge Patienten, die zu spät kommen und dann letztlich auch schwer zu behandeln sind.
Bevor wir gleich weiter über Ihre Fragen und Erfahrungen sprechen, blicken wir an dieser Stelle aber erst noch einmal zurück, und zwar zurück auf die Geschichte der Hautpilzerkrankung. Wann haben Menschen die überhaupt als Krankheit erkannt und wie wurden sie über die Jahrhunderte behandelt? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Peter Meiser gesprochen. Er war leitender Oberarzt der Klinik für Dermatologie und Allergologie am Uniklinikum Gießen und Marburg, ist inzwischen im Ruhestand und hat sich in seinem Berufsleben auch intensiv mit der Historie von Pilzerkrankungen beschäftigt. Herr Meiser, von vielen Erkrankungen, da ist ja bekannt durch Berichte oder Gemälde zum Beispiel, dass sie die Menschheit schon seit Jahrhunderten begleiten. Die durch Bakterien verursachte Pest oder Lepra, aber auch Influenzaviren sind da bekannte Beispiele. Gibt es denn auch historische Belege für Pilzerkrankungen der Haut, die die Menschen in der Vergangenheit schon geplagt haben?
Ja, gibt es. Pilze, wie wir sie heute definieren, waren natürlich noch nicht bekannt. Aber schon in der Antike gab es schriftliche Hinweise, zum Beispiel bei Galen, Hippokrates oder Celsus, aber auch Abbildungen. Und da möchte ich auf eine Erkrankung eingehen, eine Kopfpilzerkrankung, die in früheren Jahrhunderten sehr, sehr bedeutsam war. Sie hieß Favus oder Erbgrind und wird verursacht bestimmte Fadenpilze. Die Erkrankung war aufgrund der nach Mäuseurin stinkenden Schuppen und Krusten auf dem Kopf und des bleibenden Haarverlustes für die Erkrankten sehr stigmatisierend. Wir können sie aber heute auf Bildern von niederländischen Meistern des 17. Jahrhunderts erkennen. Dazu möchte ich ein Beispiel anführen. Wenn Sie mal nach Amsterdam kommen, ins Historische Museum, dort hängt ein Gemälde von Ferdinand Bol. Das zeigt die vier Regenten des Leprosenhauses und im Randbereich dort ein kleines Kind, was wohl in dem Leprosenhaus betreut wurde, mit den typischen Kopfpilz-Favus-Symptomen. Das heißt, man konnte damals also noch nicht zwischen erregerbedingten Erkrankungen wie Lepra, Leprosenhaus, diesem Favus und nicht erregerbedingten Erkrankungen wie der Psoriasis, Schuppenflechte unterscheiden. Alle, die diese Symptome hatten, waren aussätzig und wurden in diesen Leprosenhäusern zusammengefasst und von der Gesellschaft isoliert.
Sie haben jetzt schon die Stichworte aussätzig und Stigmatisierung genannt. Wie wurden diese Pilzinfektionen also damals wahrgenommen? Inwieweit wurden die als Krankheit begriffen?
Also indem man diese Patienten aussonderte, war eine Ansteckungsgefahr schon erkannt. Aber Erreger im heutigen Sinne, die kannte man nicht. Nach damaliger Auffassung gab es ein sogenanntes Miasma, eine Materie, die durch faulige Prozesse in Luft und Wasser entsteht. Denken Sie zum Beispiel an die Pestärzte, die ja oft mit diesen schnabelähnlichen, mit Kräutern gefüllten Masken vor dem Gesicht dargestellt werden. Das sollte vor diesen Ausdünstungen Miasmen schützen. Generell waren im Mittelalter aber Krankheit und Seuchen göttliche Strafen für begangene Sünden. Und wenn einer genas, dann war das Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes. Hierzu vielleicht ein weiteres Beispiel, ein Bild des spanischen Barockmalers Murillo. Die heilige Elisabeth, die Aussätzige heilt, und wieder sind dargestellt favuskranke Kinder.
Wann hat sich denn diese Einordnung speziell für Hautpilzinfektionen verändert, also vom Gottesfluch zu einer heilbaren Erkrankung?
Das war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es war eine andere analytische Denkweise und auch die Nutzung der besser werdenden Mikroskope. 1839 hat Johann Lukas Schönlein, einer der damals in Deutschland führenden Mediziner, den Erreger des Favus in Favusschuppen entdeckt und dies zusammen mit der Zeichnung eines mikroskopischen Präparates veröffentlicht, also damit den Grundstein gelegt.
Können Sie das noch erweitern, auch auf andere Hautpilzerkrankungen?
Ja, im Folgenden wurden weitere Hautpilze entdeckt. Das war sozusagen wie ein Funke, der die ganze Wissenschaft neu beeinflusst hat. Zum Beispiel Grubi in Paris, der dann Microsporum canis, wie wir ihn heute kennen, entdeckt hat. Also das war sozusagen die Initialzündung einer weiteren Erforschung der Pilze.
Sie haben es auch schon kurz angesprochen. Welche Rolle haben dabei die neuen oder erweiterten analytischen Möglichkeiten zur Diagnostik oder auch das Wissen um Ansteckungsprozesse gespielt?
Ja, auch da bleibe ich mal ein bisschen bei dem Favus, der Kopfpilzerkrankung, die ich ja schon angesprochen hatte. Denn ein weiterer Forscher, Robert Remack, er war Schönleins Kollege und Mitarbeiter, konnte den Erreger dann auf Apfelscheiben sogar anzüchten, das war was völlig Neues, und sich mit dem gezüchteten Pilz selbst infizieren. Das war mutig, weil es ja noch keine richtige Therapie gab. Das, was wir heute kennen unter den Kochschen Postulaten, hat Robert Koch dann später für die Bakteriologie aufgestellt. Also, dass man einen Erreger aus den Veränderungen einer Erkrankung isoliert, ihn im Labor anzüchtet und dass die Symptome erneut auftreten nach Verimpfung, waren durch dieses Vorgehen von Remack erfüllt und Trichophyton Schönleini, den Remack dann zu Ehren von Schönlein so benannt hat, der erste nachgewiesene pilzliche Erreger einer Infektionskrankheit des Menschen. Das war ein echter Quantensprung, der Beginn der medizinischen Mykologie.
Und nachdem also dann klar war, dass es sich dabei um Krankheiten handelte, wie sahen dann die ersten Behandlungsversuche aus?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil erste Therapien gab es am Beispiel wiederum des Kopfpilzes Favus schon vor den neuen Erkenntnissen. Man hatte beobachtet, dass wenn die Haare durch die Erkrankung ausgefallen waren, die Erkrankung sich besserte, sogar abheilte. Also hat man die Haare künstlich entfernt, und zwar teils sehr gewaltsam, zum Beispiel mit einer Pechkappe. Die wurde nach dem Aufsetzen auf den Kopf des Erkrankten und nach dem Antrocknen mit Gewalt heruntergerissen, wobei gelegentlich auch Teile der Kopfhaut wohl mit entfernt wurden. Das war natürlich für die Bereitschaft der Betroffenen, sich behandeln zu lassen, sicherlich nicht sehr förderlich. Dann hat man hochgiftiges Thallium gegeben, die Haare fielen aus oder der Kopf wurde mit Röntgenstrahlen bis zum Haarausfall bestrahlt. Das geschah sogar noch bis in die 1950er Jahre, kaum glaubhaft und die so behandelten Kinder litten später an Haut- und sogar Gehirntumoren. Auch die verwendeten Salben und Tinkturen, die hatten tolle Namen. Manchmal findet man sie noch auf dem Flohmarkt wie Mycotox Fungistop, enthielten hochtoxische und krebsauslösende Verbindungen wie Quecksilber, Teer und Farbstoffe, wirkten aber nicht pilzspezifisch und sind heute wegen Giftigkeit und krebsauslösenden Eigenschaften verlassen. Also Stichwort Farbstoffe, ich habe das selber noch erlebt in meinen Anfangszeiten, dass die Leute bei Fußpilz mit grün angestrichenen Füßen aus der Sprechstunde herausgegangen sind. Dieser grüne Farbstoff war damals das Medikament, um die Erkrankung zu behandeln.
Vom Erbgrind zum Hautpilz, über die Geschichte von Hautpilzerkrankungen habe ich mit Professor Peter Meiser gesprochen. Herr Nennhoff, Sie haben mitgehört, seit wann gibt es denn tatsächlich medizinisch moderne Therapien in heutiger Form für Hautpilzerkrankungen?
Ja, erstmal viele Grüße an Peter Meiser, mein Kollege und Freund. Ich bin froh, dass er hier mit dabei ist. Ja, man kann es relativ genau sagen. 1958 kam das erste orale Antimykotikum Griseofulvin für Behandlung von Hautpilzinfektion. Das war wirklich ein Meilenstein, weil da konnte man auf einmal den weißen Hauspilz Microsporum audinii wunderbar behandeln. Den gab es dann gar nicht mehr in Deutschland zum Beispiel. Und dann gab es eine Zeit lang nichts und vielleicht Ende der 80er Jahre kamen dann ganz wichtige, jetzt noch immer aktuelle und hochwirksame Antimykotika, die Azole, wie Itraconazol, Fluconazol und dann noch das Terbinafin. Und mit diesen Mitteln arbeiten wir heute noch. Es wäre schön, wenn die auch einfach so weitergenommen werden könnten.
Die Resistenzproblematik
genau, haben wir angesprochen. Genau, da steht die Resistenz dagegen. Aber trotzdem müssen wir sie noch nehmen, ja?
Im Interview ist auch der Begriff Stigmatisierung gefallen, Aussätzigkeit natürlich im historischen Kontext. Sind Betroffene mit Hautpilzerkrankung auch heute noch manchmal davon betroffen, beziehungsweise ist das Thema nach wie vor schambehaftet und führt dann eben auch dazu, dass Menschen zu spät Diagnose und Therapie suchen?
Das erlebe ich vor allen Dingen bei Fuß und vor allen Dingen Nagelpilz immer wieder, dass ich Patienten, die einen ausgeprägten Nagelpilz haben, anspreche, waren sie denn schon bei der Fußpflege, Podologie? Und die sagen, nein, das traue ich mir nicht. Und da sage ich, das ist aber genau das, was sie brauchen, neben unserer medizinischen Behandlung. Und das zeigt ja die Stigmatisierung. Und es gibt Studien, die zeigen, die Stigmatisierung durch Fuß- und Nagelpilz vor allen Dingen ist genauso hoch wie die durch eine Schuppenflechte. Und die ist schon sehr hoch für die betroffenen Menschen. Und das heißt, wir dürfen das nicht unterschätzen. Ja? Also ist die Stigmatisierung der ästhetische Aspekt und natürlich auch der medizinische, also die Komplikationen, die auftreten können durch Fuß- und Nagelpilz, die wichtig sind.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Ein Hörer hat uns geschrieben und fragt nochmal genauer zu den Hautpilzübertragungen im Friseursalon bzw. Barbershop. Haben wir eingangs am Anfang der Sendung drüber gesprochen. Und er fragt, worauf muss man denn nun genau beim Friseur achten? Reicht es, wenn der seine Geräte nach jedem Haarschnitt mit Desinfektionsmittel besprüht?
Das wäre super. Ja, das würde ich so sehen. Wobei ich jetzt noch eins unterscheiden möchte. Barbershop und Friseursalon. Also die Infektionen, die wir jetzt zunehmend sehen, sind wirklich nach dem Besuch im Barbershop aufgetreten, nicht im Friseursalon. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass im Barbershop natürlich eine ganz andere Klientel frisiert oder eben rasiert wird als im Friseursalon. Und das heißt, es sind junge Leute, die auch potenziell vielleicht diese Infektion mit sich getragen haben, dann durch Rasur in den Rasierapparat gelangt und dann zum nächsten Kunden und zum übernächsten vielleicht auch, wenn man Pech hat, dann übertragen werden kann. Und das sind eben die Sidecut oder Undercut Frisuren, die ich jetzt habe lernen müssen aufgrund dieser Infektionen. Und da gibt es immer kleinste Verletzungen beim Rasieren. Das lässt sich eigentlich nie vermeiden. Und das sind die Eintrittspforten für den Pilz.
Okay, das heißt, ja? Weil in Barbershops eben spezielle Form der Bartrasur oder auch Frisur, Haarfrisierung vorgenommen wird, ist da das Übertragungsrisiko höher für solche Pilze.
Dieses ganz kurze Rasieren und dann eben diese, wahrscheinlich, ich will jetzt auch keinen das unterstellen, aber ich vermute jetzt mal, dass es nicht in allen Barbershops gleich gut ist. Die Desinfektion, das Hygienemanagement, darauf kommt es ja letztlich an. Und das ist jetzt auch wirklich in aller Munde. Die Betroffenen wissen das und die Gesundheitsämter sind zum Teil schon auch wach in Deutschland und es muss was passieren.
Mhm. Gut, es ist klar, haben Sie jetzt auch gesagt, das sind natürlich nicht alle Barbershops betroffen, sondern das sind einzelne Orte.
Ja, wir wollen wirklich keinen vorführen hier.
Ja. An wie vielen Orten in Deutschland ist das denn inzwischen nachgewiesen worden? Also wie verbreitet ist dieser Pilz inzwischen?
Überall. Das ist wirklich leider so. Also wir haben da wirklich einen sehr guten Überblick in unserem Labor, weil wir kriegen aus ganz Deutschland Einsendungen, natürlich vor allen Dingen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und wir hatten in den ersten Jahren, also 2020, 2021, 2022, vor allen Dingen aus den alten Bundesländern Einsendungen in Bezug auf diese neue Infektion. Jetzt ist es überall, also auch in Leipzig, in Berlin so und so. Und ja, also in kleinen, in großen Städten, Barbershops gibt es überall. Und die Möglichkeit, die ist jetzt nicht so riesenhoch und groß, aber sie besteht und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wenn Sie die Zahlen ganz konkret wissen wollen, aus unserem Labor im letzten Jahr waren das 350 Infektionen, die wir nachgewiesen haben. Das erscheint vielleicht erstmal gar nicht so viel, ist aber für diesen eigentlich seltenen Pilz, den wir bis dahin vielleicht 6, 7, 8 bis 10 Mal im Jahr nachgewiesen haben, jetzt auf einmal 350 viel. Das ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs.
Mhm. Es gibt auch andere Pilzarten, andere Trichophyton-Arten, ja, die sich neu in Deutschland ausbreiten. Trichophyton indutinae zum Beispiel, da arbeiten Sie auch selbst zu. Der wurde ursprünglich auf dem indischen Subkontinent beschrieben, dieser Pilz, hat sich aber inzwischen in vielen Ländern weltweit ausgebreitet. Lässt sich abschätzen, wie viele Menschen davon inzwischen betroffen sind?
In Indien sind es Millionen. Es ist unglaublich, wir können uns das nicht vorstellen. Es sind schwere Infektionen der Haut, an den Leisten, am Körperstamm, bis ins Gesicht gehend, durch diesen wirklich neuen Pilz. Es ist ein neuer Genotyp und eine neue Art Spezies. Trichophyton indutinae. Und wir haben die bei uns im Labor quasi erkannt als Trichophyton mentacrophytes Genotyp 8. Das will ich an der Stelle einfach mal sagen und meine Kollegin Silke Urlas nennen. Und dieser Pilz ist auf dem Siegesmarsch leider in andere Länder, über arabische Länder, dann auch in Europa, in Amerika, in Australien, in Japan nachweisbar. Und wir haben in Deutschland eine sehr gute Statistik darüber, über unser Labor nicht zuletzt auch, und sehen eine wirklich jetzt in den letzten 2, 3 Jahren ansteigende Anzahl an Betroffenen. Das sind momentan noch trotzdem wenige. Das Problem ist bei diesem Pilz, er ist quasi immer resistent gegenüber Terbinafin und deshalb eben absolut problematisch zu behandeln und manchmal auch tatsächlich nicht zu behandeln. Er belastet die Betroffenen extrem, muss man sagen.
Ja. Das heißt, bei welchen Symptomen speziell sollte man da hellhörig werden, aufmerksam werden und eventuell auch aus der medizinischen Praxis an diesen Pilz denken?
Es sind junge Menschen, also sprich zwischen 20 und 40 würde ich die Hauptgruppe sehen. Es sind Menschen mit Migrationshintergrund, aber natürlich nicht nur, die betroffen sind aus diversen Ländern, die ich jetzt schon erwähnt hatte, die aber bei uns in Deutschland leben. Und oft sind es Paare, also innerhalb der Familie wird dieser Pilz auch unglaublich schnell weitergegeben, auch auf Kinder nebenbei bemerkt. Und dann hat man ein Riesenproblem. Ich habe gerade jetzt letzte Woche bin ich involviert in eine Familie, Eltern, 2 Kinder und alle haben diesen Pilz, sind schon behandelt worden. Es hat nicht gewirkt, weil einfach eine Resistenz besteht. Das war eben vorher nicht ganz klar, dass es dieser Pilz ist. Jetzt machen wir eine Diagnostik, müssen sehr aufwendig diesen Pilz dann auch beschreiben und identifizieren und dann kann man versuchen, gezielt vorzugehen.
Am Telefon ist ein weiterer Anrufer, Herr Walzack aus Mecklenburg. Hallo, Herr Walzack.
Ja, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Guten Morgen. Bei Ihnen geht es um alternative Behandlungsmethoden, ja, bei Fußpilz oder genau. Nagelpilz.
Nagelpilz, genau. Also ich war bei einer Podologin, die kannte ich vorher noch nicht. Und die hat gesehen, dass ich an 3 Nägeln Nagelpilz habe. Und die sagte, ach, das ist ganz einfach zu lösen. Ich habe in Erinnerung, 10 Tage lang ein Fußbad mit Kernseife zu nehmen. Und dann wäre das Problem gelöst. Als ich gerade Ihre Sendung hörte, habe ich gedacht, jetzt frag doch mal, was meint denn der Experte dazu?
Vielen Dank, Herr Walzack, für die Frage. Geben wir direkt so weiter an Herrn Lindorf.
Hallo, und hat es denn gewirkt oder nicht bei Ihnen,
die Kernseife? Ich habe es noch nicht gemacht, ach, ehrlich. So. Ich habe die Kernseife gekauft und habe es noch nicht gemacht.
Also wir nehmen Kernseife zum Beispiel auch bei Warzenerkrankungen an den Füßen, aber nur zusätzlich. Also das ist nicht die spezifische Therapie, auch nicht für Fuß und Nagelpilz erst recht nicht. Also ich denke, es ist eine gute Ergänzung, meinetwegen. Kernseife hat vielleicht auch eine gewisse antimikrobielle Wirkung, aber sie werden wahrscheinlich, wenn es wirklich ein Fußpilz ist, damit keinen durchschlagenden Erfolg erzielen. Natürlich gibt es auch andere alternative Ansätze, das ist klar. Ich bin auch überhaupt nicht dagegen. Also Teebaumöl zum Beispiel, das kennt ja auch jeder und wird auch sehr, sehr gern von den Menschen, die betroffen sind, angewendet. Wirkt auch in gewisser Weise. Wir haben das selbst untersucht im Labor bei uns vor Jahren schon. Das ist eine ganz wichtige Arbeit für uns auch gewesen. Und ja, das wirkt so in gewisser Maße leicht gegen die Erreger von Fuß- und Nagelpilz, aber es wird eben wahrscheinlich nicht zur Heilung führen, sondern da brauchen wir die klassischen, die modernen Antipilzmittel äußerlich mit Nagellack gegen Nagelpilz und der Antipilzwirkung hat und natürlich auch mit Tabletten, die sich oft nicht vermeiden lassen, wenn man wirklich konsequent was gegen Nagelpilz tun will.
Herr Walczak, vielen Dank nochmal für die Frage. Ich würde da gerne die Frage eines anderen Hörers anschließen, der uns geschrieben hat per Mail. Er fragt nämlich auch nochmal in diese Richtung, gibt es ein natürliches, effektives Mittel gegen Nagel- und Fußpilz? Er nennt die Beispiele Essigessenz, Teebaumöl. Teebaumöl haben Sie jetzt auch selbst schon genannt, Herr Nennoff. Wie ist denn da überhaupt die Daten und die Studienlage zu solchen Medikamenten oder zu solchen Ansätzen der Behandlung?
Also ja, zu Essig gibt es noch keine Studien. Bei Teebaumöl ja, sowohl in vitro als auch am Patienten. Und die haben gezeigt, es ist eine gewisse Wirksamkeit da. Die können wir nicht nachvollziehen bei unseren Patienten in der täglichen Praxis. Das muss ich aber auch kritisch so sagen. Ja, ich behandle wirklich immer äußerlich, innerlich mit Antimykotika. Aber ich muss auch sagen, ich bin offen für neue Dinge. Und die Essigessenz, ja, die ist scheinbar wirklich interessant. Das habe ich jetzt also auch schon erlebt bei einigen Patienten, die da ganz konsequent täglich eine entsprechende Lösung auftragen. Aber nicht die Essenz an sich, sondern die muss dann auch weiter verdünnt werden, 1:10. Und dann kann man sie vielleicht auf den Nagel auftragen. Aber ich würde es immer nur ergänzend additiv nehmen und vielleicht hat man da noch eine bessere Wirksamkeit. Wir müssen natürlich ehrlich sagen, Nagelpilz ist eine langwierige und schwer zu behandelnde Infektion, aber man kann sie behandeln erfolgreich.
Mhm. Ein anderer Hörer fragt zum Thema Diagnostik. Muss ein eventueller Hautpilz immer labordiagnostisch bestimmt werden?
Gut, da fragen Sie jetzt den Richtigen. Ich komme ja auch aus dem Labor und würde sagen, ja, weil ich schon zu viele Menschen gesehen habe, Betroffene gesehen haben, die sind behandelt worden unter dem Verdacht auf eine Fuß-Nagel-Hautpilzinfektion und es war gar keine. Es ist nie eine Diagnostik erfolgt. Und ich denke, wir haben in Deutschland wirklich gute Möglichkeiten und auch gar nicht so teure Möglichkeiten, um den Pilz auf der Haut, an den Nägeln, auf der Kopfhaut nachzuweisen. Und da sollte man versuchen, eine Diagnostik durchzuführen.
Mhm. Wir haben am Anfang unseres Gesprächs auch über Hautpilz und Haustiere, die zu vielen Dermatophyten gesprochen. Wenn wir da noch mal etwas genauer drauf schauen, seit wann ist dieser Übertragungsweg eigentlich bekannt?
Der ist eigentlich schon lange bekannt. Da gibt es eigentlich zwei wichtige Pilze, die man erwähnen sollte unbedingt. Microsporum canis, den haben wir vorhin schon von Peter Meister gehört. Das ist der Katzenpilz, man würde ja denken, vom Hund übertragen. Kommt in Deutschland vor, nach Kontakt zu Katzen. Kommt in Südeuropa vor, das ist der typische Urlaubspilz. Also die Familie fährt nach Italien oder nach Mallorca oder nach Bulgarien, kommt wieder mit einer Infektion der Kinder, manchmal auch der Erwachsenen, auf der Kopfhaut. Das kann dann wirklich absolut problematisch und langwierig zu behandeln sein. Also Microsporum canis ist der klassische zoophile Hautpilz, mit dem wir zu tun haben in den Praxen, Kinder- und Hautpraxen. Aber eben auch seit 2014 erst Trichophyton benhamii, der Meerschweinchenpilz, der sich unglaublich ausgebreitet hat, kommt auch aus Südostasien, zuerst in Japan beschrieben und jetzt bei uns ich würde fast sogar sagen, die Nummer 1 der zoophilen Hautpilze bei Kindern, Jugendlichen und gar nicht so selten auch bei Erwachsenen. Und der macht eben leider auch auf der Kopfhaut eitrige, tiefe Infektionen, die eine extreme Belastung und Schmerzen bedeuten für die befallenen Kinder.
Warum sind da vor allem kleine Kinder betroffen? Weil sie häufiger Kontakt eben zu Haustieren wie Meerschweinchen haben oder auch weil ihre Haut noch anders beschaffen ist als die von Erwachsenen?
Das ist genau der Punkt, die Beschaffenheit der Haut, und zwar die Fettigkeit. Also vor der Pubertät hat man eine trockene Haut, da sind noch nicht so viele Fettsäuren auf der Haut, gerade auf der Kopfhaut. Und Fettsäuren sind eigentlich gut als Abwehr gegen Mikroben im weitesten Sinne, also auch gegen Pilze. Und wenn die Fette fehlen, kann man eben leichter eine Infektion durch die genannten Hautpilze bekommen. Deshalb heilt das ja auch dann manchmal spontan ab, so wenn man nicht behandeln würde, die Kopfhautinfektion in der Pubertät, wenn die Fette sich auf einmal auf der Kopfhaut bilden.
Ein Hörer schreibt, bei Fußpilz ist es ganz wichtig, keine Wunde an den Füßen zu haben. Bei mir hatte sich damals eine Wundrose gebildet. Ich hatte Schüttelfrost, einen hohen Entzündungswert und hatte Schwierigkeiten mit meinem Bein.
ganz, ganz wichtig, dieser Hinweis des Hörers. Die Fußpilz ist und Nagelpilz ist eben nicht ganz so profan, sondern hat eben auch eine medizinische Bedeutung. Und die liegt daran, dass man durch die Zehenzwischenraummykose oder durch den Nagelpilz kleinste Verletzungen bestehen in der Haut. Und da können Bakterien eintreten, eben zum Beispiel die Erreger der Wundrose, die eine sehr schwere bakterielle Infektion der Haut darstellt, die auch bis hin zur Pilzsepsis, also Blutvergiftung, führen kann. Und Fußpilz und Nagelpilz sind ganz wichtige disponierende Faktoren, also fördernde Faktoren für genau diese Infektion. Und wenn dann noch Diabetes mellitus dazu kommt, dann ist es besonders gefährlich. Man muss es einfach so sagen.
Eine Hörerin fragt, ihre 94-jährige Mutter, körperlich sehr fit, fitter als manch 70-jähriger Mensch, geht jeden Tag raus, hat am Fußnagel einen Pilz. Der Arzt sagt, das lohnt sich nicht mehr, in dem Alter zu behandeln.
Ja, das höre ich leider immer wieder. Jetzt gerade vor 3 Wochen auch ein Patient, der war nun erst vielleicht Mitte 70 und hatte das von seinem Hausarzt auch gehört. Und da bin ich überhaupt nicht einverstanden damit. Gut, bei 94 Jahren kann man jetzt vielleicht noch diskutieren, aber es gibt eigentlich keine Altersgrenze nach oben für die Behandlung von Fuß- und Nagelpilz. Das hängt sehr von der Motivation und von dem Willen des Betroffenen, der Betroffenen ab. Also wenn ich einen Leidensdruck habe, dann muss ich eben auch zum Teil eben nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich behandelt werden. Mit 94 Jahren würde ich vor allen Dingen äußerlich behandeln mit entsprechendem Nagellack und Lösungen, Cremes gegen die Pilze.
Was sind denn zum Beispiel Nebenwirkungen, gerade bei einer innerlichen Behandlung, wenn man eben Medikamente nimmt bei einer Pilzinfektion?
Ja, also viele Menschen haben Angst vor den Nebenwirkungen der Antipilzmittel. In meinen Augen ist das nicht gerechtfertigt. Wir haben unglaublich gute Erfahrungen mit den Tabletten, die gegen Nagelpilz und Hautpilzinfektionen wirken. Die sind sicher. Natürlich muss man die Leber im Blick haben. Muss es nicht unbedingt, aber gerade wenn vielleicht jemand schon vorher leicht erhöhte Leberwerte hatte, dann würde ich die auf jeden Fall kontrollieren. Aber es ist eine gesichere und auch zugelassene Therapie, zumindest für Erwachsene. Probleme sind Kinder natürlich, ja, da sind die Medikamente nicht zugelassen. Aber ich hätte keine Angst vor der Behandlung, die ja auch nur vorübergehend ist, ja, im Gegensatz zu anderen Medikamenten, die wir lebenslang vielleicht einnehmen müssen.
Zum Schluss noch die Frage eines Hörers. Er hat Nagelpilz und muss Stützstrümpfe tragen. Er fragt, ist das hinderlich für die Heilung dieser Nagelpilzerkrankung?
Im Gegenteil, das ist sogar wichtig, die Stützstrümpfe, weil im Umkehrschluss ist es nämlich so, dass ich Nagelpilz auch vor allen Dingen dann bekomme, wenn ich eine Stauung habe, also das Venensystem, auch die arterielle Durchblutung nicht in Ordnung ist. Und dann kommt es zu einer Stauung und die Stauung befördert das Angehen der Pilze und dann auch den Nagelpilz. Das heißt, wenn Sie Stützstrümpfe tragen, dann können Sie auch was Gutes tun für Durchblutung und für die Abwehr in den Zehen, in der Haut und im Nagelbett.
Das war die Sprechstunde zum Thema Pilzerkrankungen der Haut. Als Experte war der Hautarzt Pietro Nennoff bei mir im Studio, außerplanmäßiger Professor an der Universität Leipzig. Herr Nennoff, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Ich danke auch sehr, es hat Spaß gemacht.
Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.